Hobbyfreunde, willkommen zur nächsten Ausgabe von euren Anaheim Ducks Blog, euren Anaheim Ducks und auch NHL Podcast. Es ist einiges passiert, auch mal in positive Richtung gegenüber unseren Ducks, und das wollen wir besprechen ein bisschen, was so in der NHL passiert ist. Ist natürlich auch wieder Thema, und wir blicken einmal auch ein bisschen in die DEL, zumindest einen Themenpunkt, was Elite Prospects angeht, und haben die Vegas Golden Knights noch ein bisschen auf dem Schirm. Das wollen wir heute ein bisschen angehen, aber lass uns wie immer gleich loslegen. Und zwar nach dem Negativlauf oder den Roadtrip, der auch wieder nicht so ganz erfolgreich war, das hatten wir in der letzten Folge thematisiert, war es dann soweit, dass wir wieder zu Hause ran durften. Und da kam nichts Geringeres als eins der Top-Teams der Liga, die Dallas Stars, was ein bisschen untergeht, weil die in einer Division spielen mit Minnesota und vor allem mit der Colorado Avalanche, die auch eine Wahnsinnssaison spielen. Dallas ja noch vor Minnesota, zumindest zu dem Zeitpunkt. Aber eine wahnsinnige Saison, was die spielen, gehören ja zu den Favoriten, auch wenn durch den Playoff-Format da es jetzt schon feststeht, dass von den drei Top-Teams ja nur eins ins Western Conference-Finale kommt. Aber das ist wieder vielleicht mal ein anderer Themenpunkt, hatte ich ja schon auch öfter mal gesagt. Dieses Playoff-Format muss auf jeden Fall von der NHL mal überdacht werden. Aber darum soll es heute nicht gehen. Es geht um das Hockeyspiel unserer Ducks gegen die Dallas Stars. Und lass uns gleich reingehen. Es war National TV, es war wieder soweit. Landesweit auf TNT in den Vereinigten Staaten konnte man dieses Spiel sehen, auch über den eigenen Markt mal hinaus. Letztes Mal hat das ja nicht so gut funktioniert gegen Utah, da gab es eine deutliche Heimniederlage. Aber jetzt gelobten wir Besserung, ich kann schon mal vorwegnehmen, haben wir auch getan. Aber gehen wir erstmal das chronologisch durch. Vor dem Spiel wurde bekannt, dass Kader Gauthier krank ist. Terry eine Unterkörperverletzung hat und somit auch out ist, kann ich schon mal vorwegnehmen, ist jetzt auf Injury Reserve Liste gesetzt worden und fehlt die nächsten Partien. Leo Carlson war auch out, kann ich auch schon mal vorwegnehmen, fällt sogar 3 bis 5 Wochen aus mit einer Oberschenkelverletzung, und Olympia ist leider für unseren schwedischen Superstar sehr, sehr stark gefährdet, und wir drücken die Daumen, dass er da wieder fit ist und das auf jeden Fall, was noch viel wichtiger ist, auch richtig auskuriert. Auf jeden Fall, die drei Spieler waren nicht dabei. Und so gehen wir in ein Spiel rein, was vielleicht nicht die besten Vorzeichen hatte. Aber ich habe ja auch schon mal angedeutet, dass vielleicht wir auch mal ein bisschen Glück haben. Und so hatten wir auch am Anfang der Partie etwas Glück. Wenn man überlegt, den Lattenschuss, ich weiß gar nicht mehr, wer genau das ist, war von Dallas, aber da hatten wir ein bisschen Glück. Sonst danach kamen wir gut rein ins Spiel, haben meiner Acht nach ein sehr, sehr gutes erstes Drittel gespielt. Gab am Ende so eine Situation, wo Robertson quasi durch einen Rush durch war, aber Dostal hat das stark verhindert. Und so gehen wir noch mit 0-0 und mit einem richtig guten Gefühl in die erste Drittelpause. Und dann hat es nicht lange gedauert. 3 Minuten 36, dann war es Mikael Granlund, vorher von unserem Captain Gudas angespielt, dann weiter zu Chris Kreider, und der mit seiner ganzen Erfahrung schön reingeschlänzt in Winkel mit dem viel umjubelten 1-0. Man hatte dann weiterhin das Gefühl, dass wir echt gut drin sind im Spiel, echt eine gute Partie abliefern und irgendwie auch besser waren. Jetzt vielleicht auch ein bisschen durch die Fanbrille. Dann gab es noch eine etwas witzige Situation. Pöhling war links außen so ein bisschen durch, durch einen guten Move, natürlich auch von ihm, kennt man ja so vielleicht gar nicht. Und dann war ein bisschen Tumult, Pöhling war es, Entschuldigung, crasht dann ins Tor. Also das Tor ist vorgewillt, sein Goalie liegt im Netz, Pöhling da auch irgendwie mit drin, und Killon schießt den Puck rein, jubelt natürlich. Aber dann war ja klar, dass das nicht zählt. Zählt er auch nicht. Und das waren so die nennenswerten Aktionen im zweiten Drittel. Und dann gehen wir rein ins dritte Drittel. Und dann war es mal wieder Benning Seneke und auch mal wieder so ein bisschen im Fallen, wie schon in der Vergangenheit. Aber da sieht man, dass der immer gefährlich ist. Und zu dem kommen wir später auch nochmal mit dem 2-0 Fallen mit der Rückhand. Also wirklich ein schönes Tor auch von ihm. Kann man sich gut ansehen sein. Dato 15. Saisontor für einen Rookie, finde ich, dass zu dem Zeitpunkt schon echt, echt stark. Ja. Dann passierte soweit nichts. Wir hatten beide Seiten so ein bisschen kleinere Möglichkeiten. Dallas nahm schon relativ früh den Torwart runter. Über 2 Minuten 12, um genau zu sein. Dann war es Rob Hintz, der nochmal den Anschluss machte. Und sie blieben weiterhin in Überzahl, also 6 gegen 5, durchs Goalie rausnehmen für noch einen Stürmer. Und dann war es halt Jacob Truber, der sich das nicht nehmen lässt, mit einem schönen, auf weiterem eigenen Drittel mit aller Ruhe und Gelassenheit hier reinzuschlenzen, und so nach dem 3-1 kam die halt nicht mal wieder, es waren auch 21 Sekunden vor Schluss, und so haben wir endlich mal wieder einen Sieg eingefahren. Und wenn man sich die Interviews nach den Spiels von Seneke zum Beispiel auch angehört hat, ja, natürlich waren die nicht zufrieden mit der Situation und wollten unbedingt als Team auch da wieder rauskommen und jetzt eine positive Serie zu starten. Das klang schon sehr vernünftig und sehr erwachsen, kann man glaube ich auch schon sagen, von Seneca, was er da von sich gegeben hat, sehr gut reflektiert und es macht Spaß, den DAX trotzdem zuzuschauen, auch wenn die letzten Partien echt ja schon harte Kost war. Aber sie sind immer dran, sich zu verbessern und das haben wir in diesem Spiel gesehen, dass wir immer da sind, fast jedes Team. Vielleicht Corrado kannst du ein bisschen ausklammern, aber ich bin auch gespannt, falls wir mal wieder gegen die spielen, wie es da aussieht, aber wir sind in der Lage, jedes Team zu schlagen in der Liga. Und so standen jetzt wichtige Partien an, das wurde auch im Interview gesagt. Und so war dieses Wochenende, also von Freitag auf Samstag spielen, von Samstag auf Sonntag, jeweils erst bei den Kings und dann zu Hause, waren diese, was ich ja auch schon mal angesprochen habe, diese Collar Rush Jersey Spiele oder Collar Rush Game Days oder nennt wie ihr es wollt. Auf jeden Fall Collar Rush, hätte ich jetzt fast gesagt, stand über allen, das ist auch gelogen. Die NHL, also ich weiß nicht, vielleicht schwappte das auch hier nicht so wirklich rüber, über den großen Teich. Aber wenn du sagst, ja, hier Collar Rush, Wochenende, keine Ahnung, Spiel, Back-to-Back, Anaheim gegen die Kings, Rivalry Game. Ja, Kings hatten teilweise Collar Rush, zumindest im zweiten Spiel, das wusste ich. Und wir spielen halt bei den Kings in unseren Heimtrikots und zu Hause in unseren Auswärtstrikots. Das ist ein Collar Rush. Ja, habe ich ja auch schon mal gesagt, dass es ein bisschen enttäuschend ist. Das kann man noch viel größer ausziehen. Ich meine, die sind ja auch profitgeil, würde ich ja fast sagen. Dann bringt er noch ein Collar Rush Jersey raus. Also meine Güte, es finde ich auch seinen Absatz. Wenn es cool ist, ein schwarzes Anaheim-Jersey nochmal, dann komplett in schwarz gegen, ja, dann muss Dallas halt komplett in weiß spielen oder halt umgekehrt, keine Ahnung. Dann kannst du auch Back-on-Back in den gleichen Jersey spielen. Aber dass dann wir unser Oranges, was ja eigentlich Full-Collar ist, da irgendwie mit in die Verlosung nehmen und sagen, ja, hier, das ist jetzt Collar Rush. Naja, ist vielleicht auch nochmal ein anderes Thema. Ist wieder so eine Sache, wo die NHL meiner Erachtens nach wieder nur halbe Sachen macht. Aber vielleicht war es auch nur so mal angetestet und es wird noch besser in Zukunft. Ja, viel, also schlechter will ich es auch nicht sagen. Es war ja ein bisschen angeteased, aber es war wieder so, mehr von hier aus zumindest, so ein bisschen, ja, nichts Halbes und nichts Ganzes. Aber was viel, viel wichtiger war, ist erstmal, dass Katagat ja wieder dabei war. Dazu war Chris Kreider dann out, also der war dann krank und einfach eine Erkältung. Also Illness heißt es ja, also es ist ja eine Krankheit bzw. Erkältung. Er hat dieses Spiel verpasst. Drew Henderson in dem Spiel, dann sein 100. NHL-Spiel. Also herzlichen Glückwunsch an Drew Henderson. Und so gehen wir rein in ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Und wie soll es anders sein, lagen wir auch relativ fix mit 1 zu 0 zurück. Und dann war auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie wir denn darauf reagieren. Und nach 1 Minute 38 war es übrigens in quasi der ersten gefährlichen Situation, wo Los Angeles da irgendwie vors Tor kommt. Naja, weiterhin kann man dazu noch sagen, dass wir sehr, sehr gute Chancen hatten in unserem ersten Powerplay. Das sah, fand ich, gut aus. Da gab es aber auch eine Situation in diesem Powerplay, in dem ersten, wo die Kings auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Kontersituation hatten. Und Doster sei Dank, da kein Shorthand da passiert ist. Wir haben auch nicht getroffen. Die Kings hatten dann nochmal einen Pfostenschuss. Und es war ein sehr, sehr, ja, ausgeglichenes Spiel, würde ich schon sagen. Chancen auf beiden Seiten. Es war wirklich zu dem Zeitpunkt schon auf Messerschneide im ersten Drittel. Pfostenschuss von den Kings. Und Kings vielleicht ein bisschen Oberhand am Ende des ersten Drittels. Aber Dostal war immer da. Er hat immer Rückhalt bewiesen oder war der Rückhalt unserer DAX. Dann hat uns da im Spiel gehalten. Das Powerplay sah weiterhin gut aus, ohne da jetzt die allerheftigsten Chancen zu haben, beziehungsweise ein Tor zu schießen. Denn im zweiten Drittel war auch unser Penalty Killing mal gefordert. Das sah auch gut aus. Die Kings kamen kaum irgendwie in irgendwelche Formation oder da mal großartige Blöcke aufzuspielen. Das sah auch sehr gut aus. Das war beim 2-0, was dann fällt, das im normalen Spielfluss hatte doch so keine Chance. War natürlich ein bisschen ärgerlich, weil man das Gefühl hatte, wir sind nah dran beim Ausgleich. Aber relativ schnell kam dann Strome zum Anschluss Tor. Also Ryan Strome, wirklich super herausgespielt von Jackson Lacombe und Berge Zennecke. Immer schön die Scheibe laufen lassen und dann war es One-Timer von Strome in die Gegenrichtung vom Camp, von Campbell sage ich schon, vom Goalie der Kings. Und dann war es nur noch 1 zu 2. Und dann hat es auch nicht mal allzu lange gedauert, so 2,5 Minuten später im zweiten Drittel. Schuber mit einem Schuss ungefähr von der blauen Linie. Der Puck geht aber am Tor vorbei, knallt da volle Wucht gegen die Bande und springt auf der anderen Seite wieder vors Tor. Und da war es Tim Walsh mit seinem ersten NHL-Goal. Also auch da nochmal herzlichen Glückwunsch an Tim Walsh mit dem 1, mit dem 1, sage ich schon, mit dem 2:2. Also wirklich, wirklich geil. Wir hatten dann das Gefühl, dass wir so die Oberhand bekommen. Und Senik hatte dann eine wirklich, wirklich gute Chance, aber ein Mega-Save von Darcy Kumper. Und da wurde ein bisschen gemunkelt, oder gemunkelt sei schon, sehr viel Tumulte vom Kasten der Kings. Und es hat sich, also ich habe das so verstanden, ich habe das Spiel ja auch Real Life komplett nochmal gesehen, und es hat sich so ein Goalie-Fight irgendwie angebahnt. Dostal kam auf einmal zur Mittellinie und machte so den, ne, wenn du Bock hast, kannst du losgehen, aber kam nicht dazu. Das wäre auch nochmal sehr interessant gewesen. Und dann ging es wirklich hin und her. Dann hast du richtig gemerkt, ein Spiel auf Messerschneide. Senneke war immer gefährlich, hat natürlich auch sehr viel Eiszeit gekriegt durch den Ausfall der genannten Spieler von uns und war wirklich Dreh- und Angelpunkt, kann man schon fast sagen. Immer trickreich dabei, immer ideenreich. Also da haben wir wirklich einen gedraftet, der jetzt schon wirklich, wirklich gut ist und ich denke mal mit seiner Entwicklung auch noch nicht am Ende. Und aber Tore sind halt nicht mehr gefallen. Und so ging es halt ins Penalty-Schießen. Granlund begann, oder unser DAX begann mit Granlund, ja, leider durch Move und dann nur gegen Pfosten geschlänzt, leider, leider. Denn das 1-0 von den Kings gleich im Anschluss, sehr, sehr glücklich. Also Dostal hat ihn, er rutscht raus, also du spürst ja den Puck nicht als Goalie durch den ganzen Schoner und der flutscht dann wieder noch rein. Also wirklich sehr, sehr glücklich. Dann waren wir schon ein bisschen unter Zugzwang und Senneke wirklich mit einem Top-Move zum 1-2-1. Dann hat Dostal den Penalty gehalten und da war es klar, wenn Mason McTavish jetzt trifft, gewinnen wir das Ding. Und so war es auch mit einer Ruhe und er ist sowieso sehr erfolgreich, was Penalty-Schießen angeht. Und so holen wir uns den Derby-Sieg und holen uns den zweiten Sieg in Folge, liebe Freunde. Und das soll auch gleich erfolgreich weitergehen, aber bevor wir über das Rückspiel oder das nächste Spiel gegen die Kings Back-to-Back reden, würde ich einmal vorschlagen, dass wir einmal ganz kurz durchatmen. Oh, und willkommen zurück, liebe Hockey-Freunde, zum zweiten Teil. Ich denke mal, zum dritten Teil wird es oder zum dritten Drittel wird es nicht reichen. Zweites Drittel ist irgendwie auch komisch, zur zweiten Halbzeit oder zum zweiten Teil. Nennt, wie es wollt. Auf jeden Fall ging es weiter von so DAX auch wieder gegen die Kings Back-to-Back, auch wieder Coral Rush. Da wollte ich jetzt nicht so viele Wörter dran verlieren. Auf jeden Fall zu Hause jetzt gegen die LA Kings. Husso kriegt ja den Start, ist ja auch ganz klar bei Back-to-Back-Games. Was man vorhin auf den Social-Media-Kanälen auch gesehen hat, war, dass Anze Kopitar geehrt wurde von den Ducks, fand ich auch bei aller Rivalität, kann man das nur hoch anerkennen, beendet ja seine unglaubliche Karriere nach dieser Saison. Und auch bei dem Spiel wurde wieder, oder wurde jetzt zum ersten Mal in der Saison, bin ich der Meinung, Towels ausgegeben an ihrem Platz, hast du so ein kleines Handtuch gekriegt von den Ducks in so ein Orange-Weiß. Also wirklich schick. Also ja, schade, dass man da nicht so oft sein kann und sowas mal mitnimmt. Also wirklich, wirklich cool finde ich das immer. Ne? Ein bisschen Playoffs-Atmosphäre. Mal den Spiel zu sagen, heute ist schon was Besonderes. Und so sind wir es auch rangegangen. Und gehen wir gleich rein ins Spiel. Diesmal waren wir soweit, die den Aufbau der Kings mal gestört haben. Und zwar erobern wir uns den Puck im Mitteldrittel. Haben wir den Aufbau quasi zerstört. Zellbaker kriegt dann den Puck, legt ab zum McTavish und der schlänzt ihn echt super rein. Also wirklich ein sehr, sehr schönes Tor wieder mal. Und diesmal gehen wir mit 1-0 in Führung. Und was wir noch nicht besprochen haben, was vielleicht ein bisschen untergegangen ist, wir haben ja getradet am Freitagabend. Und zwar für Jeffrey Feel. Ja, genau, für den. Der junge Mann kommt von den Boston Bruins im Tausch für einen Viertrunden-Pick. Wir haben ja mehrere. Und auf jeden Fall können die Boston Bruins den besseren, was noch nach Saison feststeht und in welche Platzierung in der vierten Runde der Viertrounder sein mag, kriegen die Boston Bruins den besser gestellten. Und wir bekommen da einen Spieler, der ja jetzt nicht unbedingt fürs Torschießen bekannt ist, auch nicht unbedingt dafür, irgendwelche Sachen zu kreieren, sondern ist es mehr so, wie man es vielleicht aus den Anfang der 2000er kennt, so Checking-Line-Spieler, also kommt mehr so über seine Physis, über seine Aggressivität, ist immer ein Störfaktor da vorne und bringt so das nächste Element für Johnson, also den Gegenpart. Also haben wir zwei Boys jetzt da. Das kann auch nochmal wichtig werden für die ein oder andere Situation. Ist ein Winger, 28 Jahre alt, Capital ist bei 0,75 Millionen. Ist ja das, was ich immer so angeteased habe. Wir holen Spieler, wo der Vertrag am Ende der Saison ausläuft. Und das ist auch hier der Fall. Also low risk und Wortwitz, viel Spaß mit ihm, der Jeffrey Feel, jetzt an Anaheim Ducks. Und warum wird das jetzt mitten im Spiel so angeteasert? Weil er auch da wieder seine Stärke ausgespielt hat, sondern gleich im Fight geht. Also auch, das kannst du dir besser nicht ausdenken. lässt die Fäuste sofort sprechen. In einer Phase, wo wir eigentlich gut dran sind, und das hat auch kein Anbruch getan. Wir hatten weitere Chancen, auch mit 2 zu 0 in Führung zu gehen, wenn man zum Beispiel an den Lattenschuss von Minty denkt. Aber die LA Kings darfst du auch nie abschreiben. Ist ja auch ein sehr, sehr starkes Team. Ich denke mal, das wisst ihr auch da draußen. Und so war es auch diesmal beim 5 gegen 3 Überzahl, also 2 von uns auf der Strafbank. Und das kannst du gegen ein Top-Team meistens kaum verhindern. Und so war es auch das 1 zu 1 durch Adrian Kempe. 5 Minuten 39 da gespielt im zweiten Abschnitt. Es war wieder ein sehr enges Spiel. Es war wieder körperbetont. Es war halt dieses Rivalry-Game. Ne? Ich habe immer Color Rush dann vor Augen, aber das hat sich noch nicht so durchgesetzt bei mir. Aber zurück zum Spiel. Und so ging es halt in die Overtime. Und da war es auch mal hin und her. Es gab Möglichkeiten. Und dann gab es eine gute Situation oder vermeintbar gute Situation von den Los Angeles Kings. Aber Seneki, glaube ich, war es Stibitzer, den Puck. Und so waren wir in einer sehr guten 2 gegen 1 Situation. Grauenholm wartet, gibt so den ich spiele gleich rüber und schlänzt ihn dann rein mit all seiner Erfahrung. Also vorher guten Puck erobert, Grauenholm. Dafür haben wir ihn geholt mit dem Game-Winner in Overtime. Und so holen wir den Back-to-Back-Derby-Sieg, den dritten Sieg in Folge. Sehr, sehr wichtig. Ja, auf der Gegenseite oder der böse Teufel kann jetzt sagen, ja, wir haben jetzt 2 Spiele gegen LA gewonnen. Aber dadurch nur 2 Punkte mehr geholt, weil LA ja auch immer gepunktet hat, trotz der Niederlage. Aber es geht jetzt erstmal ums Gewinnen. Es geht nicht unbedingt jetzt LA zu überholen. Ist natürlich geil. Derby-Sieg sind immer schön. Oder so Rivalry-Games zu gewinnen. Aber es ging jetzt auch erstmal darum, ja, zu punkten, das haben wir gemacht. Es geht ja auch darum, andere Teams zu überholen. Und wir sind jetzt wieder etwas näher rangerückt an die Playoffs. Und das Ziel muss trotzdem sein, unter die ersten 3 zu kommen, um erstmal die Central Division um Minnesota, Dallas und Colorado da irgendwie aus dem Weg zu gehen. Und wir sind da jetzt wieder auf einem guten Weg. Und das gibt der Mannschaft Selbstvertrauen, gerade mit trotz den ganzen Ausfällen. Husso muss man auch mal erwähnen, sensationell gutes Spiel gemacht. Auch wenn nicht allzu viele Schüsse aufs Tor kamen, war trotzdem der First Star aus the Game mit 17 Saves. Also wirklich gut. Dann können wir auch sagen, Mace McTavish, Second Star und Michael Brown und mit dem Game-Winner First Star. Deswegen ist er da. Deswegen sind die Jungs da. Deswegen sind wir wirklich nah dran. Wir sind ein gutes Team. Wir hatten eine kleine negative Phase, das hatte ich ja auch schon, wo es nicht so, wo es gut läuft, auch schon gesagt, das wird kommen und dann ist es wichtig, da rauszugehen. Und es scheint so, dass wir diese erste, etwas größere Negativserie überwunden haben, wo es echt nicht gut lief. Aber ich hoffe, dass das Ganze natürlich analysiert wurde, angegangen wurde. Und jetzt hoffen wir, dass wir da auf einem guten Weg sind. Weiter geht's gegen die New York Rangers. Das können wir auch mal vorwegnehmen. Das wird auch ein sehr, sehr interessantes Spiel, beziehungsweise ein sehr, sehr wichtiges. Ich denke mal, wichtig sind jetzt erstmal alle. Das wird auch wieder zu Hause finden. Die Rangers ja auch immer so zwischen Gut und Böse, mal 10-2 verloren und immer wieder mehr Tore geschossen zum Sieg. Also das wird auf jeden Fall auch nochmal eine große Herausforderung, so wie jedes Spiel in dieser wirklich harten Liga und in dieser sehr, sehr engen Pacific Division auch, die vielleicht nicht so viele Punkte hat wie in anderen Divisions oder Conference, aber trotzdem sehr, sehr spannend, wenn wir jetzt ein bisschen genauer gehen. Ja, wir haben 51 Punkte, genauso viel wie die San Jose Sharks, die den Second Wildcard Spot innehaben und wir sind dran, wir sind wieder da. Und haben jetzt auch die Kings überholt durch den besseren Direktvergleich. Und ja, wir können, denke ich mal, positiv in die Zukunft schauen. Wobei wir jetzt noch was Positives nochmal mitnehmen können, wenn wir nochmal ganz genau auf die Tabelle gucken. Seattle hat auch nur 51 Punkte. Und ja, wir haben ein Spiel mehr, genauso wie ein Spiel mehr gegenüber den Sharks. Aber das bei noch ja, über 30 Spielen zu gehen, ist das eine gute Momentaufnahme. Und es tut gut, die Jungs in kompetitiven Spielen gewinnen zu sehen. Und das gibt Selbstvertrauen. Und klar, es ist ärgerlich, dass Carlson jetzt einige Wochen fehlen wird, aber Kreider wird zurückkommen. Terry hoffentlich nicht allzu lange auf Injury Reserve. Er muss ja ungefähr eine Woche aussetzen. Und da hoffen wir, dass er danach dann wiederkommt. Ja, das sind erstmal die Spiele, die gespielt wurden, gegenüber von der letzten Aufnahme zu dieser. Aber bevor wir jetzt noch durch andere interessante Punkte gehen, was so auch Roger McQueen betrifft, würde ich sagen, atmen wir doch nochmal durch und gehen dann doch nochmal ins, ja, eher überraschende dritte Drittel hier bei uns.
Manche Fußballer werden Legenden, weil sie größer sind als das Spiel. Und manche, weil sie im entscheidenden Moment den größten Star aus dem Spiel nehmen. Guido Buchwald, der gehört zur zweiten Sorte. Im WM-Finale 1990, da macht er Diego Maradona unsichtbar. Nicht mit Glamour, sondern mit Auftrag, Plan und vor allem Disziplin. Diese Folge der 100 Fußballlegenden erzählt von 4 Jahren Warteschleife nach der WM-Ausbotung 1986, vom Herzschlagfinale 1992 mit dem VfB Stuttgart und von seiner zweiten Heimat in Japan. Guido Buchwald, der Mann, der Diego das Licht ausknipste. Überall, wo es Podcasts gibt, bei den 100 Fußballlegenden.
So, Freunde, und dann noch einmal kurz zurück zum dritten Drittel hier bei uns beim Anaheim Ducks Podcast. Und ich habe es ja eben gerade schon angeteasert. Wir wollen ein bisschen über auch unsere Prospects reden. Und da ist natürlich einer in aller Munde. Und das ist Roger McQueen, den wir letztes Jahr gedraftet haben an Position 10 in der ersten Runde. Und der jetzt natürlich noch nicht unterschrieben hat, weil er am College ist und natürlich keinen Arbeitsvertrag an sich unterschreiben darf. Die Regeln hatten wir ja auch schon mal besprochen. Aber wir wollen natürlich mal gucken, wie er sich denn da so macht. Es gibt ja immer wieder positive Berichte. Letztens hatte ich auch ein Rank-Ranking gesehen, da wurde gesagt, ja, rückblickend auf den NHL-Draft letzten Jahres und wie sich die Spieler so entwickelt haben, würde er vielleicht im Ranking eher so auf Position 4 sein. Okay, das stimmt mich auch schon mal sehr positiv. Aber sie sind ja alle noch sehr, sehr jung. Das ist erstmal eine Momentaufnahme. Es geht darum, wie sie sich in der NHL denn entwickeln. Aber erstmal, Stand jetzt, geht es darum, wie macht er sich denn bei den Providence oder beim Providence College in der NCAA? Da sind 22 Spiele absolviert oder 22 Spiele hat er absolviert. 8 Tore, 11 Voller und 19 Punkte. Plus, minus von plus 4, 33 Strafminuten. Auch irgendwie interessant. Aber er macht sich da, finde ich, schon gut. Ist ja sein erstes Jahr und hoffentlich auch sein letztes Jahr im College. Da wollte er unbedingt spielen. Wurde ja raus aus der Western Hockey League bei den Brandon Wheat Kings, wo er dann auch von Anaheim entdeckt und gedraftet wurde. Und gilt ja auch als Heavy Hitter, Power Forward. Und bringt ja auch mit 1,98 Meter, 90 Kilo wirklich was mit. Und könnte dieser Power Center vielleicht ein bisschen zu gut besetzt oder Right Winger wirklich uns weiterhelfen, hoffentlich in den nächsten Jahren. Vielleicht sehen wir ihn Ende der Saison nochmal, wenn er dann seinen NHL-Vertrag unterschreibt, wenn er schon so weit ist. Ich gehe eher davon aus, wie bei Senecki, dass wir ihn erst im nächsten Jahr sehen und er noch ein kurzes Jahr bei den Juniors ist, beziehungsweise im College. Senecki war ja bei den Juniors in Kanada unterwegs und das wollte ich euch nochmal mit auf den Weg geben, was Roger McQueen so macht. Und wir haben ja zwischen den Olympiapause, wo kein Ducks-Hockey ist, auch ein bisschen Zeit. Da können wir auch nochmal tiefer reingehen in die letzten Draft-Jahrgänge von uns, was so die Spieler machen. Wir hatten ja echt hohe Picks und sind ja noch nicht alle beim Team. Da wird da einmal noch so durchgehen. Ich glaube, es kann ganz interessant werden, dass wir da einmal mal so einen kleinen Überblick gewähren. Ja, was ist sonst so passiert? Es gab ein bisschen, ja, schöne News aus Detroit. Da habe ich sowieso eine spezielle Verbindung. Was wollte ich sagen? Verbindung, liebe Freunde. Ja, eine sehr schöne Verbindung zu. Das war ja so mein erster Flug in die USA, mein erster Flug generell. Und der ging nach Detroit. Habe mir dann ein paar Spiele bei den Red Wings angeguckt und natürlich auch die Ducks dort gesehen. 2013 haben wir 5-2 gewonnen. Und da hat man, guckt man natürlich immer besonders zu, gerade weil mein bester Kumpel auch Red Wings-Fan ist. Und ja, Sergei Fedorov wurde da geehrt, beziehungsweise sein Jersey wurde retired und als Heldentag gehängt. Und ich denke, das ist auch über den Tellerrand hinaus ein gutes Thema. Vielleicht auch ein bisschen mit Anaheim-Bezug, war ja auch bei uns sehr überraschend, wenn man darüber nachdenkt, dass wir in einer ja komischen Phase im Franchise-History einen Sergei Fedorov zu uns lotsen konnten. Er war auch der erste Russe, der 1000 NHL-Punkte gesammelt hat. Und gucken wir uns nochmal so ein bisschen sein Werdegang an, geboren am 13. Dezember 1969 in Russland, war natürlich zu der Zeit wirklich einer der Top-Spieler, wurde 89 in der 4. Runde von den Red Wings auch gedraftet, an Position, das können wir auch noch mitnehmen, 74, über Dynamo Minsk und dann dieses ZSK Moskau Programm, wo wirklich knüppelhart gearbeitet wurde, da gibt es ja auch also Red Army, so ein Eishockey-Film darüber, wie die halt zu Detroit gekommen sind und da alles zerlegt haben, so ein paar Jungs. Und da ging es halt echt zur Sache. Da wurde halt auch nur trainiert fast. und darauf ausgelegt, die Welt im Eishockey zu erobern, ohne jetzt irgendwie großartig politisch zu werden. Und 1991 gab es dann endlich mal das Debüt in der NHL, auch gleich mit 79 Punkten. Und der hat halt echt gepunktet. 93, 94 in der Saison, 120 Punkte. 95, 96, 107 Punkte. Denn auch relativ schnell. 94 wurde dann Assistant Captain. Und hat mit den Red Wings auch einige Stanley Cups gewonnen. Und in der Saison 2002, 2003 war so das letzte Spiel für die Red Wings gegen Anaheim, wo wir sie gesweept haben als aktueller oder amtierender Stanley Cup Champion und unseren Lauf da bis ins Stanley Cup Finale. Und da war sein letztes Spiel für die Red Wings und dann in der Offseason, man kann es kaum glauben, konnten sie sich nicht auf einen neuen Vertrag einigen. Hat er angedroht, ich gehe weg. Und er hatte Detroit so die Ansage, ja, das machst du ja wahrscheinlich eh nicht. Aber doch, er ging zu den Mighty Ducks auf Anaheim. Und da war er auch relativ erfolgreich in 80 Spielen, 65 Punkte. Denn 2004, 2005 wurde er gar nicht gespielt. Ne, das muss man sich auch nochmal vor Augen haben. Da ist eine Saison komplett ausgefallen. Durch den Streik und alles. Und darauf die Saison hat er nur 5 Spiele gemacht, wurde dann abgegeben zu den Columbus Blue Jackets. Da war er nochmal 3 Jahre. Dann nochmal 2 Jahre bei den Washington Capitals. Dann nochmal in die KHL gegangen für 3 Jahre. Und dann seine Karriere 2012 beendet. Also kann man auch wirklich hochhängen. Wirklich, ja, immer schön ihn zu sehen. Ne? Mit dem ich auch so ein bisschen aufgewachsen, wo ich zum Hockey kam, hat er ja schon bei den Red Wings alles zerlegt. Er ist jetzt Head Coach vom ZSKA Moskau, war auch schon mal General Manager da und auch Assistant Coach, hat in die Schiene gewählt und war vor Ort und wurde nochmal geehrt und waren schöne Bilder einfach und ja, einfach schön zu sehen, dass Ehre wen Ehre gebührt, kann man da eigentlich nur sagen. Genau. Dann schauen wir einmal nach Vegas, das ist unser kurzes Team to Watch, ohne da jetzt ganz genau reinzugehen. Und die sind wirklich gut drauf. Tabellenführer in unserer Pacific Division und haben jetzt auch 7 Siege in Folge eingefahren. Also wirklich das aktuelle Aushängeschild im Pacific. 4 Punkte vor den Edmonton Oilers und das erste Team auch im Pacific, was 60 Punkte erreicht hat. Und da möchte ich einen Spieler auch nochmal hervorheben: Jack Eichel. 4 Tore, 7 Vorlagen, 11 Punkte in den letzten 5 Spielen. Also Vegas ist wirklich sehr gut drauf im Moment. Und jetzt spielen sie vom 20. oder vom 19. auf 20. zu Hause gegen Philadelphia. Da geht eventuell auch was, um den 8. Sieg in Folge einzutüten. Und mit denen ist wieder zu rechnen. Und können wir mal gucken. Natürlich haben die sich verstärkt. Und natürlich erwarten die Fans da auch einiges. Die Franchise, die von vornherein seit der Neugründung, sage ich das mal, sofort ins Stanley Cup-Finale kam und wirklich ein gutes Team wieder zusammengestellt hat, beziehungsweise gehalten hat und auch noch mit Mitch Warner, der jetzt auch so langsam ins Rollen kommt und auch 51 Punkte hat, zwei bessere Scorer hinter halt Jack Eichel und da wirklich für Furore sorgt und die haben halt ein gutes Team, das muss man anerkennen und mit denen ist auch wieder zu rechnen. Es wird immer gesagt, unsere Division ist nicht so stark. Guck mal, Central. Ja, aber die Central ist ja geisteskrank. Das ist ja über den Durchschnitt der letzten Jahre. Im Vergleich zu unseren flacht das natürlich ein bisschen an, zu unserer Division. Aber wir haben ja trotzdem kompetitive Teams drin. Wir haben die Oilers drin, zweimal in Folge Stanley Cup Finale. Wir haben die Vegas Golden Knights drin, wir haben die Kings drin. Die Sharks sind am Kommen. Irgendwie ist Seattle auch mit drin. Und dann kommen wir, die irgendwie auch mit in der Verlosung sein wollen. Also, das wird schon noch richtig aufregend und spannend bis zum Ende. Und wir können auch hoffen, dass wir dann in die Top 3 kommen, um erstmal in der ersten Playoff-Runde da zumindest da, wie ich ja schon gesagt, die Central Division Teams aus dem Weg zu gehen, beziehungsweise die Top Teams aus dem Weg zu gehen. Das ist ja das, worauf ich hinaus will. Ja, das wollte ich auch nochmal hier kurz mit auf den Weg geben, dass ihr auch mal ein bisschen das auf dem Schirm habt, was so außerhalb von Anaheim abgeht. Dem war es auch mal ganz gut zu wissen. Denn geht es auch mal ein bisschen über die deutsche Eishockeyliga. Jetzt nicht, dass Köln irgendwie alles kaputt schießt gerade. Ich denke mal, das da gibt es ja mehrere Podcasts, das könnt ihr woanders gerne ausschnappen. Ab und zu will ich bestimmt auch über die deutsche Eishockeyliga reden. Aber was ich aktuell ziemlich cool finde, ich gucke mal mehr so jetzt außerhalb des normalen Ergebnissen zur DEL und da wird echt gute Arbeit geleistet. Winter Game war geil, ich habe mir da ein paar Highlights angeguckt, echt cool, was ich so gehört habe. Alle mega zufrieden und happy. Wird wieder mal gut angenommen. Natürlich wird das viel zu wenig im normalen Alltag erzählt, ne? Verstehe ich auch nicht, aber so ist das nun mal in Deutschland leider. Aber was ich sehr, sehr cool finde, ich weiß nicht, das ist relativ frisch die News, dass die DEL ihre Kooperation mit Elite Prospects weiter ausbaut. Natürlich, ja, du kannst da wer spielt bei welchem Team und wie sieht die Mannschaft aus, kannst du da alles nachgucken, alles schön gut, aber die wollen jetzt noch tiefer reingehen. Hast ja auch gleich gesehen. Unter der Woche Elite Prospect mit dem Post, hey, so sieht übrigens ein Game Day oder ein Wintergame in Deutschland aus. Fand ich so, ja cool, wie kommt das denn? Naja, die machen jetzt ein bisschen gemeinsame Sache, finde ich mehr cool. Ziel ist auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit, international die Clubs vorzustellen, dass du noch mehr weißt, wer Mannheim, Berlin und Konsorten sind, Köln vor allem jetzt auch, Spieler mehr in Fokus zu stellen, so ein bisschen, vielleicht nur so ein bisschen mehr Draft-Push zu geben auch, die Liga, Statistiken, Social-Media-Arbeit, super Sache, bin ich absoluter Fan von. Hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, wäre es auch keine Idee gewesen, aber ich muss ehrlich sagen, ich gucke schon klar, DEL gucke ich schon nach und gucke mir auch gerne Spiele live im Stadion ein und, aber jetzt so tief so Ideen, was kann die DEL so besser machen, weiß nicht, befasse ich mich nicht, das machen andere, viel mehr um die NHL und haben wir ja schon gesagt, dass es den jeden Partner geben wird hier im Podcast. Was sind denn Ideen, um die NHL besser zu machen, die schon viel richtig macht in den letzten Jahren? Aber wir haben mal so ein paar Sachen, was ich auch gerne mal kritisch anspreche, wo wir vielleicht noch ein bisschen tiefer reingehen. Und ich habe auch so einige Ideen, wie wir das Ganze noch attraktiver machen können und vielleicht noch mehr Leute abzuholen. Aber erstmal zur DL nochmal. Gute Sache, hoher Zuschauerschnitt, ist fast teilweise schon bekannt international, dass wir da wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg sind, was Eishockey in Deutschland betrifft. Wenn wir jetzt noch eine gute Olympiade spielen, kommen wir dann mehr auf den Schirm, dass bei uns auch gut gearbeitet wird. Und das Eishockey eigentlich, bin ich auch der Meinung, so insgeheim die zweite Sportart ist in Deutschland, weil wir die höchsten Zuschauerschnitte haben, mehr Topspieler in der Topliga und, weil es einfach ein geiler Sport ist oder der beste. Aber das soll es erstmal insgesamt für heute zumindest gewesen sein, liebe Freunde. Ging ein bisschen länger als gedacht. Ich hoffe, ihr seid dran geblieben, fand es ganz interessant. Denn möchte ich nochmal ein bisschen, ja, was in eigener Sache mit euch besprechen. Und zwar bin ich ja auch bei Instagram unterwegs und es würde mich sehr, sehr freuen für die, die zuhören, die noch nicht abonniert haben. Und ich komme ein bisschen stockern, weil ich es sehr unangenehm finde, hier irgendwie um Follower zu betteln. Aber es wäre echt schön, wenn noch ein paar dazukommen. Ihr findet mich Anaheim-Dax-Germany-Blog bei Instagram. Kommt gerne rein, abonniert, schreibt auch mal einen Kommentar oder gebt ein Like. Ich fühle mich absolut dämlich, das hier irgendwie zu sagen. Aber es gehört nun mal ins Game dazu. Also ich würde mich freuen, wenn ihr da irgendwie den Weg zu mir zu Instagram auch findet. Also nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Die Hauptsache ist, bleibt gesund und wir hören uns. Bis dann. Ciao.